Moin Moin zu der Schmerzcode, der Podcast, in dem Jan-Peer und Marco wichtige Themen zum Mysterium Schmerz einfach und praktisch aufschlüsseln wollen.
Herzlich willkommen zu der Schmerzcode, mittlerweile der 24. Folge. Der Podcast, der das Mysterium Schmerz einfach und praktisch entschlüsselt. Jan-Peer, herzlich willkommen in diesem sonnigen Tag.
Marco, ein wirklicher schöner Sommertag, großartig. Wie geht es dir?
Gut, mir ist ein bisschen warm, wenn ich hier steht. Ich könnte schon wieder viele, viele fruchtige Getränke zu mir nehmen, aber das können wir später nochmal besprechen.
Ja.
Was hast du uns denn heute Schönes mitgebracht?
Wir haben eine Folge, dieses Mal über Wechselwirkungen von Opiaten.
Gibt es nicht.
Nur die Dosis macht das Gift, es ist schon richtig, aber nein, es gibt viele, das wissen wir alle, viele, viele Wechselwirkungen von Opiaten mit anderen Medikamenten, mit speziellen Patienten, mit speziellen Darreichungsformen, zu viel und zu wenig, und es ist ein großes, weites Feld, und ich bin froher Hoffnung, da wir uns Unterstützung, fachkundige Unterstützung geholt haben, diesen Dickicht ein bisschen lichter zu machen.
Ich finde, wir haben noch einen Podcast über Mysterium. Wollen wir das nicht auch Mysterium nennen? Nicht Dickicht?
Dieses Ministerium, dieses Mysterium auszuwählen. Ja. Und da ich gerade bei fachkundiger Unterstützung bin, ich begrüße Annika bei uns im Podcast.
Wunderbar. Hallo, ihr beiden.
Hallo, herzlich willkommen. Schön, dass du dabei bist.
Schön, dass du da bist. Annika ist Pharmazeutin, klinische Pharmazeutin, also wirklich eine Fachfrau, die sich mit Medikamenten richtig gut auskennt.
Also besser als ich.
Und ich.
Ja. Und wir. Ja, schön, dass du da bist. Wir freuen uns riesig, dass du dir die Zeit genommen hast, uns hier zu besuchen.
Danke für die Einladung.
Ja, sehr, sehr gerne. Ich glaube, wir werden da richtig von profitieren. Aber vielleicht hast du Lust, dich einmal kurz ein bisschen vorzustellen, damit unsere Hörerinnen und Hörer einmal wissen, wer ist da eigentlich am Mikrofon? Mhm. Wir haben ja kein Bild.
Richtig.
Ja, ich bin Apothekerin und arbeite jetzt schon lange im Krankenhaus. Daher kennen wir uns ja auch durch die Arbeit. Also nach dem Studium ging es für mich direkt in die Klinik rein. Ich habe da noch ein halbes Jahr lang in der öffentlichen Apotheke gearbeitet. Und jetzt gucke ich bei uns auf die ärztliche Anordnung bei den Patientinnen. Und ja, Wechselwirkungen ist ein Aspekt, aber da gibt es natürlich auch noch andere Dinge, worauf ich und wir dann achten.
Du bist sozusagen der Sheriff dann.
Nein, das im Netten.
Ja, im Netten. Also, und ich profitiere, wir arbeiten ja jede Woche miteinander, und ich profitiere andauernd von deiner Expertise. Wenn du über unsere Patienten und unsere Anordnung, unsere Fälle drüber guckst und uns da auch wertvolles Feedback gibst.
Also, darf ich da nochmal kurz zwischenfragen, damit ich einmal mir vorstellen kann, wie sieht denn bei dir da so ein Tag aus? Kommst du dann einfach jeden Montag und sagst, hallo, schmeiß mir mal die Akten rüber, ich guck mir das an, oder wie läuft das?
Tatsächlich ist es der Dienstag, aber die Tage sind natürlich flexibel. Das kann man auch jeden Tag machen, das ist eben dann ganz unterschiedlich. Aber wenn ich dann einmal in der Woche komme, dann sind die Akten ja inzwischen digital. Das heißt, ich sitze da erst einmal vor dem Computer und gucke dann aber jeden einzelnen Patienten an.
Von der ganzen Klinik?
Von allen.
Das ist ja Wahnsinn. Bist du den ganzen Tag beschäftigt?
Ich versuche es bis zur Übergabe mittags zu schaffen, weil ich natürlich auch den Zeitpunkt erwischen muss, wo ich dann nochmal die ärztlichen Kolleginnen auch treffe, um genau die Fragen, die ich mir aufgeschrieben habe, dann auch zu klären.
Spannend. Das ist ja richtig intensiv. Und sag mal, rein interesseshalber, findet man da viele Fehler? Gibt es da so eine Zahl so? Irgendwie?
Ha, das wäre spannend, die hätte ich mitbringen müssen. Aber gibt es Untersuchungen? Ja. Das ist gar nicht schlimm, wenn man viele Fehler findet. Das klingt dann immer so, dass viele Fehler gemacht werden. Aber das kann ja auch manchmal ein logistischer Hinweis sein, dass dann nochmal was extra bestellt werden muss, ohne dass jetzt schon was passiert ist. Also deswegen, dieser Nenner ist jetzt gar nicht so relevant. Aber wir wissen, dass das von, ja, einfachen Handlungsanweisungen bis hin zu doch auch klinisch relevanten Dingen dann sein kann, das, was wir so im Alltag sehen.
Und sag mal, wenn du jetzt stellen wir uns mal vor, du bist praktisch auf der Station, da sind ja viele Patienten, die auch eine Schmerzmedikation im weitesten Sinne dann haben. Also kann ich mir vorstellen, dass dich das häufig trifft, das Thema. Wie hast du da ein Konzept, wie du so da rangehst, was du so prüfst? Und dann, also ich kann mir vorstellen, man braucht ja irgendwie so ein Schema.
Ja, absolut.
Alles also mit genau. allem vergleichen ist ja bestimmt sehr schwierig. Ne? Ja. Wie machst du denn das?
Also im Grunde ist es neben der ganzen Dauermedikation, die sonst ein Patient hat, wenn man da auf ein Schmerzmittel trifft, geht so der erste Blick doch auf das WHO-Stufenschema. Das ist so das, was wir zumindest haben. Und da geht zum einen darum, ist ein Basalanergetikum überhaupt angeordnet? Manchmal wird Stufe 1 vergessen. Ist die auch ausreichend ausdosiert, wäre dann so die Frage. Aber eben auch nicht überdosiert. Was ich da immer wichtig finde, zusammen dann natürlich mit dem WHO-Schema Stufe 2 oder Stufe 3, ist, dass wir auch an eine Bedarfsanordnung denken. Das verzögert ja sonst total den Prozess, wenn der Patient dann doch noch Schmerzen hat, dass die natürlich auch noch mit angeordnet sind. Und die klassische Co-Medikation wird gar nicht mal so selten vergessen, Obstipationsprophylaxe, dass die zumindest auch bei Bedarf angeordnet ist und dass wir da natürlich, wenn es geht, auch nochmal drauf achten, wie ist denn jetzt auch die Schmerzsituation.
Das erste Schlüsselwort.
Polypharmazie.
Gerade so bei der Stufe 1, also den Nicht-Opiat-Analgetika, hast du da ein Favorite, was du
ja,
so gerne magst?
Frage, die hätte ich euch gerne gestellt. Ja, aber können wir ja nochmal reihum beantworten. Also wir sehen es eben doch viel, was das Metamizol, also Novaminsulfon, was in vielen Ländern schon gar nicht mehr gibt, hat ja doch auch so seine Risiken mit Agranulozytose. Also auch da gab es ja rote Handbriefe. Aber in der Klinik ist das doch schon zumindest auch ein stark wirksames Basalanergetikum, was gerne verwendet wird. In der Onkologie weniger gern, aber ansonsten doch noch seine Anwendung findet. Aber wirklich, da haben wir natürlich auch den Vorteil in der Klinik, wir können die Patientinnen monitoren und gerade eine Blutbildkontrolle ist da unproblematisch. Das ist, glaube ich, für den ambulanten Bereich nochmal anders zu betrachten.
Mhm. Ich finde, das Novagin ist ein schönes Medikament, das Metamizol, ne? Hat eine hohe energetische Potenz. Aber klar, man muss Patienten halt auch die Nebenwirkungstrias, muss man die halt schon aufklären, ne?
Das ist richtig.
Halsschmerzen oder Fieber oder Schleimhaut, Blutung, sowas.
Ja.
Muss man halt schon aufklären.
Ich persönlich komme eher so aus der anderen Schiene. Wenn ich mir alle angucke, dann streiche ich schnell welche raus, die ich ganz doof finde. Also Diclofenac zum Beispiel, das schmeiße ich gerne raus. Das ist, finde ich nicht so gut.
Aufgrund von kardialen Vorerkrankungen?
Ja, hauptsächlich, also das ist so, genau, das ist so die Hauptangelegenheit. Jetzt klinikspezifisch bei mir ist ja ein Ibuprofen, obwohl es das auch jetzt als IV-Medikation ja gibt. Das ist aber halt auch nicht für alle meine Patienten dann irgendwie so angesagt. Und dann bist du halt schnell auch bei Novalgin und Paracetamol. Und Novalgin, finde ich, ist ein gutes Schmerzmedikament. Paracetamol ist ein gutes fiebersenkendes Medikament, aber nicht so gut gegen Schmerzen. Aber ich sehe immer viele Kollegen, die das sogar doppelt verordnen. Also beides.
Ja, das ist so ein bisschen der Wolf im Schafspelz, ne? Also, dass wir uns da so ein bisschen drumherum schiffen.
Mhm. Wie sieht denn das eigentlich aus in den Kliniken? Wird denn da noch so Kombinationen angewendet, dass man sagt, alles klar, ich kombiniere, denk mir mal was aus, 400 Ibuprofen mit 500 Paracetamol und vielleicht die Gesamtdosis des Einzelpräparates zu reduzieren. Gibt es da sowas?
Nein, sehe ich ehrlich gesagt bei uns nicht.
Nee.
Ja.
Okay.
Aber da seid ihr die Experten.
Ja.
Schon
mal empfohlen. Ich bin ja per se nicht so ein Freund von solchen Mischsachen, aber es gibt da ja Zahlen, also es gibt ja Daten dafür, dass das angeblich schmerztherapeutisch sinnvoller ist, 400 Milligramm Ibuprofen plus 500 Milligramm Paracetamol, dass das ein besseres schmerzreduzierenden Effekt als 800 Ibuprofen alleine ist.
Die Dosis macht das Gift.
Genau, und ich finde, man kann es ja mal probieren, aber man muss halt immer den Patienten im Auge haben.
Ja, ich kombiniere es auch gerne, muss ich ganz ehrlich sagen. Paracetamol plus Metamizol. Wenn es in der Hoffnung, dass es dann ausreicht. Ne?
Ja klar, man muss sich dann natürlich so ein bisschen auch, die Grundidee darf man nicht vergessen, ne? Dass man ja die Maximaldosis des Einzelmedikaments nicht ausnutzen möchte.
Mhm.
Das wäre für mich die Indikation, es zu kombinieren, ja. Schönes Thema.
Ja, absolut.
Ja. Vielleicht sollten wir noch nicht bei der Stufe 1 so lange verweilen, sondern vielleicht mal zu Stufe 2 und 3 weiterkommen.
Ja, genau. Wir kommen dann gar nicht weiter.
Was sind denn so da die Klassiker, die du so gerne mal in der Klinik siehst? Also
da sehen wir eigentlich von bis tatsächlich auch, wie wir es für Stufe 1 sagen können, sicherlich Favoriten oder auch nicht. Oxycodon ist sicherlich viel angewendet, aber dann auch mal ein Fentanylpflaster. Also das ist dann sicherlich was, wo man fast für jede einzelne Klinik so einen Favoriten wahrnimmt.
Mhm. Finde ich spießig wirken, aber wir sind jetzt in 3, nicht in 2.
Ne? Ja, das ist richtig.
Okay.
Aber tatsächlich in der klinischen Anwendung
überspringen wir 2 meistens.
Überspringen wir häufiger 2. Ja, also jetzt gerade postoperativ kann ich mich, also Peritramid kann man jetzt so ein bisschen drüber streiten.
Ja.
So, also 0,7 vom Morphin als Wirk-Äquivalent, aber das ist eben häufig eingesetzt, aber so die Klassiker mit Tramal und
aber so ein Tramaltropf hört man doch immer wieder, dass Leute sowas postoperativ bekommen.
Ja.
Ich kenne da jetzt so keinen expliziten Kollegen, den ich zitieren kann, aber ich höre es immer wieder mal auf Kongress, dass es Leute gibt. Das ist jetzt kein Vortrag, den ich zitieren würde, aber irgendwie scheint es da ja einen Markt zu geben, ne?
Also ich persönlich kann nur sagen, ich überspringe es häufig.
Du bist natürlich auch in den schneidenden Fächern unterwegs.
Ja, das ist natürlich der Schmerz richtig. Schon. Ja, das ja. ist richtig.
Okay.
Das ist dann eher, wie ist es denn im niedergelassenen Bereich so? Also findet es da häufig Anwendung?
Ich habe das Gefühl, dass ich jetzt als niedergelassener Schmerztherapeut dann doch häufiger oder konsequenter die WHO-Stufenschema durchziehe. Ich habe aber auch jetzt nicht die Möglichkeit, den Patienten jeden Tag zu sehen. Ich kann da jetzt nicht wie ein postoperativer Schmerzdienst jeden Tag hingehen. Das schaffe ich nicht. Dementsprechend muss ich das alles so ein bisschen mit Augenmaß machen und muss mir gegebenenfalls den Patienten dann halt öfter mal einbestellen, um da ihn auch besser zu kontrollieren. Das ist ein höherer Aufwand, aber der höhere Aufwand liegt eher dann beim Patienten, weil er dann halt öfter hierher kommen muss. Ja.
Also wo ich es ganz wertvoll finde, ist manchmal nicht auf dem Weg hin, um den Schmerz einzustellen, sondern eigentlich auf dem Weg zurück. Also wenn Patienten irgendwie die stark wirksamen Opiate so ein bisschen, wenn du die reduzieren willst und dann vielleicht mal diesen Sprung von 3 auf 2 dann machst, ist bei mir aber auch selten.
Mhm. Aber die Reduzierung ist natürlich das, was mein Hauptaugenmerk ist. Ne?
Natürlich.
Genau. Mich würde mal interessieren, weil wir ja das in der Eingangsphase, Eingangssätzen ja schon gesagt haben, wir sind so ein bisschen Richtung Interaktion und gibt es da klinisch was oder von deiner Seite aus als Pharmazeutin sozusagen, wie sieht es da mit Interaktion aus der Stufe 1? Wir sind ja jetzt eben schon bei Stufe 3 gewesen, aber gibt es in Stufe 1 etwas, wo du sagst, ey Leute, da müsst ihr aber auch echt aufpassen. Metamizol hast du ja glaube ich schon angesagt, Agranulozytose, Aufklärung, ja. Agranulozytose-Trias. Mhm. Aber fällt dir noch was anderes ein?
Klassiker sind natürlich die NSAIDs, also wenn ich da noch...
Kannst du das für unsere Hörer nochmal ganz kurz übersetzen?
Non-steroidal. Okay, dann müsste ich das jetzt auf Englisch sagen.
Nee, macht nichts.
Anti-Inflammatorien.
Ja, wir können es ja sozusagen interpolieren. Das ist ja
das für alle. Das ist so ein feststehender Begriff, ne? Das ist ja, wie Tempo.
NSAID. Wie Tempo.
Ja, oder Tempo-Taschentuch.
Ja, genau. Ja,
geben wir mal ein Zebra.
Genau, ein Zebra. Aber Spanisch finde ich immer wieder spannend, ne? Das sage ich ja auch immer, Leute, pass auf, was ihr für Abkürzungen benutzt, ne? Der HWI ist halt nicht immer der Hinterwandinfarkt. Es kann auch der Harnwegsinfekt sein.
Richtig.
Ja. Aber gut, Entschuldigung, ich wollte dich doch nicht unterbrechen.
Und mich aus dem Konzept bringen.
Ja, genau. Ja. Das ist mein Fehler. Es ist immer ganz gut, dass man ein Feindbild hat. Das war mein Fehler.
Nein, ja. Die NSAIDs sind dann nicht unkritisch. Also wenn jemand dann dein beliebtes Ibuprofen dauerhaft nimmt und noch zusätzlich Medikamente, die Magenschleimhaut jetzt angreifen, dann empfehlen wir durchaus auch schon mal ein Pantoprazol dazu, also ein Protonpumpenhemmer.
Mm, okay.
Das können auch schnell mal ein Cortison sein, was noch mit angeordnet wird und dann mit einem auch noch zusätzlichen Risikofaktor wie das Alter. Ist das dann durchaus indiziert?
Mhm.
PPI, genau. Der Magenschutz.
Ja, ja. Ulzeration sieht man häufiger, als man denkt. So.
Ja, die müssen auch nicht immer Schmerzen haben, ne? Das ist ja das Gefährliche daran.
Die können auch direkt bluten dann, ja.
Ja, sozusagen, ja, genau. Ja, gut. Was ist mit dem sagenumwogenen Diclofenac? Da hatten wir ja auch eben schon mal, dass du das einmal zusammenfassend nochmal. erwähnen? Was war da das Problem?
Ja, ich habe eigentlich das Gefühl, dass das tatsächlich wirkt, dieser rote Handbrief. Eigentlich ein schönes Medikament, weil der Trick ist wirklich, durch dieses entzündete Gewebe, da ist es immer sauer, wird tatsächlich diese Arzneistoffstruktur da gefangen, weil da sich dann noch so die, also wird protoniert und dann bleibt das da. Es hat also eigentlich eine sehr spezifische Wirkung für entzündlichen Schmerz. Habe ich auch lange vielleicht so erstmal als erste Wahl gesehen bei genau dieser Indikation, aber durch den rote Handbrief ist das jetzt doch halt wirklich dann auch wirklich selten geworden. Ne? Die kardiovaskuläres Risiko, also der Herzinfarkt, da sind wir dann Vorsicht, wenn ein Patient noch sowas wie eine Herzinsuffizienz KHK mitbringt, ist das dann wirklich.
Tja, und bei dem älteren Patientengut, muss man sagen, ist die Wahrscheinlichkeit ja auch immer häufiger, dass die auch noch so eine kardialen Vorerkrankung haben.
Absolut. Es ist natürlich auch, ich glaube, so ein Diclofenac in der Dauermedikation ist dann wirklich was, was ein Risiko dann auch ausmacht.
Ich weiß gar nicht, wie die Orthopäden damit umgehen.
Oder die Rheumatologen.
Ja.
Ja.
Das ist schwierig.
Das ist schwierig. Aber erwarten wir denn von den anderen Medikamenten nicht auch so eine kardiale Risiko? Problematik. Und wenn die Patienten die Medikamente aus der Stufe 1 dann doch irgendwie länger einnehmen, gibt es da Risiken, mit denen ich rechnen muss oder kann ich irgendetwas machen, um da vielleicht entgegenzuwirken? EKG, Labor oder irgendwas? Muss ich da irgendwas bedenken, irgendwas machen?
Also Laborkontrolle ist sicherlich was, was jetzt für die Klinik ganz einfach umzusetzen ist, für dich im ambulanten Bereich dann geht eben auch, genau, in größeren Abständen. Und ich
was finde, heißt denn für dich ein größerer Abstand? Ein halbes Jahr?
Na, das wäre mir fast manchmal zu kurz.
Ja.
Ja.
Eher quartalsweise.
Ja.
Und die Empfehlung der Quartalskontrolle bei allen Medikamenten oder hast du da auch so ein Favorite, wo du sagst, ah, da musst du es schon machen, du?
Bestimmt bei der Metamizol.
Das zweite Schlüsselwort.
Kave. Wenn ich jetzt nochmal auf Stufe 3 dann weiter, sozusagen weitergehen kann, also da sind wir ja im Bereich der stark wirksamen Opiate, also Morphin und die ganzen Abkömmlinge. Da gibt es ja auch Sachen, die jetzt langwirksam sind, kurzwirksam sind, Pflaster. Irgendwie gibt es da so Specials, wie du irgendwie, also ich kenne jetzt häufig Patienten, die jetzt ein Fentanyl-Pflaster kleben haben. Gibt es da irgendwie Sachen, wo du so besonders aware bist, wenn du dir das anguckst?
Tatsächlich ist das schnell mal eine Empfehlung, auch aus einer Standardempfehlung heraus, ohne dass ich den Patienten, die Patientin gesehen habe.
Ja.
Und da haben wir doch auch durchaus mal karektische Patientinnen dabei, wo das Pflaster gar nicht funktioniert, weil ich ein gewisses Fettdepot brauche, wo genau der Wirkstoff ja durchpenetriert und dann ins Blut und zur Wirkung kommt.
Mhm.
Und was da auch manchmal vergessen wird, ist natürlich, es braucht auch seine 2-3 Tage, bis es voll zur Wirkung gekommen ist. Also da nicht gleich, nur weil Pflaster klebt, auch mit der vollen Wirkung rechnen.
Mhm.
Da so ein bisschen geduldig sein und Geduld haben, da auch dann abzuwarten. Pflasterwechsel ist natürlich auch was, dem Patienten zu sagen, das ist jetzt alle 3 Tage, das ist nicht jeden Tag. Das ist ja manchmal auch was.
Ich habe häufig Patienten, die einen Wirkverlust nach 2-2,5 Tagen haben.
Spannend. Und wir sehen häufig die Patienten, die es dann tatsächlich nach 2 Tagen auch schon wechseln.
Ja, genau. Ja. Ich wechsle, lass die dann wechseln alle 2 Tage. Ja. Ich habe das Gefühl, dass es mit dem Auslaufen des ursprünglichen Patents häufiger geworden ist. Ist das ein Gefühl oder hast du das auch schon so erlebt?
Ja, die Rückmeldung kriegen wir gar nicht oft.
Ja.
Deswegen spannend eigentlich. Gibt es ja da so die Auflagen, dass es gleich gut helfen soll. Aber
vielleicht, ich finde, früher war das so, dass mit dem ursprünglichen Strukturpflaster, was es da gab, wollen ja keine Firmennamen nennen, da war das eher die Seltenheit. Das hat uns aus dem Konzept gebracht, wenn das irgendwie so komisch gewirkt hat. Das war äußerst selten. Heute rechne ich fast schon damit, dass das mal auftaucht.
Ja, super spannend.
Also an alle Zuhörer, denkt dran, so ein Pflaster kann auch nur 2 Tage wirken, 2,5 Tage.
Du hast ja vorhin auch schon Bedarfsmedikation angesprochen. Also gerade wenn jetzt mal so ein End-of-Dosis-Pflaster läuft mit einer Wirkung aus, hast ja schon gesagt, am besten noch eine Bedarfsmedikation noch immer den Patienten zur Verfügung stellen, wenn die auch ein stark wirksames Opiat, zum Beispiel das Pflasterform haben. Gibt es da irgendwie so aus deiner Erfahrung so Sachen, die nicht so gut funktionieren oder Sachen, die irgendwie besser funktionieren, was man so machen sollte?
Ja, so schnell ist natürlich der Reflex für Fentanylpflaster auch Fentanyl sublingual als Bedarfsmedikation dann zu empfehlen, was natürlich seine Wirkung zeigt, allerdings sehr, sehr kurz und jetzt quasi ganz kleinlich auch zugelassen, dann ist er auch nur für den Durchbruchsschmerz, also den Tumorschmerz. Da sind wir so schnell weg von der Indikation, aber vor allem auch nicht unbedingt bei einem guten Medikament, weil da der Patient auch schnell dann nochmal wieder was nachfordert. Mhm. Ja.
Also schnell on, schnell off dann dadurch.
Richtig,
ne?
Ja, absolut. Die Halbwertzeit ist da so kurz.
Ja, okay. Würdest du eher was anderes empfehlen?
Ja, genau. Also das ist dann die Kombination mit Oxygesic akut und entsprechend. Okay.
Gibt es einen Grund, dass du dich dafür entscheidest? Es gibt auch ein deutlich älteres Medikament, was jeder kennt, das Morphin. Also früher war es irgendwie das Ifridol, wie es auch heute auch immer noch heißt, weiß ich nicht, Capros oder gibt ja auch verschiedene tausend Namen dafür. Mhm. Was ist so da aus deiner pharmazeutischen Idee und Philosophie heraus, warum das Oxygesic akut?
Weiß ich gar nicht. Wahrscheinlich ist es die Klinik, die mir das zeigt, dass das gut wirkt und da weniger Probleme macht.
Du hattest ja vorhin auch schon gesprochen, so du gehst das im Stufenschema durch, Stufe 1, Stufe 2, Stufe 3, guckst nach Co-Medikation, guckst nach der Ausdosierung und auch nicht Überdosierung. Jetzt mal Hand aufs Herz, wir haben ja auch noch diese ganzen Co-Analgetika, also Duloxetin und Amitriptylin und Gabapentin und Pregabalin, das ist ja auch ein buntes Feld sozusagen. Kommt dir das eigentlich häufig so in der Klinik unter, dass die Patienten dann so auch mit den Co-Analgetikern schon behandelt werden? Oder ist es doch eher so engeres Stufenschema, was da angewendet wird?
Ja, also es ist natürlich ganz individuell, habe ich da wirklich auch einen Patienten vor mir, der von diesem Co-Analgetikum profitiert. Und dann sehen wir schon immer mal wieder auch das Pregabalin. Das ist irgendwie so gefühlt jetzt das, was man am ehesten sieht. Ja.
Und Antidepressiva, ist das sozusagen, also ich bin jetzt durch unsere letzte Folge so ein bisschen geprimed mit Schlaf und Schmerz so und ich frage jetzt meine Patienten irgendwie viel, viel häufiger so irgendwie, wie ist es denn mit Schlafen und da bin ich schnell dabei dann zum Beispiel mit Amitriptylin und Saroten zur Nacht und ich frage mich dann immer, bin ich jetzt ein Exot oder bin ich da eher nicht so ein Exot?
Du bist definitiv sensibilisiert, ich glaube, das sind noch nicht alle. Und ja, da müsste man jetzt eine Auswertung machen, wie viele das mitbringen. Also das würde ich sagen, eher selten,
ist
vielleicht
selten.
Zu selten.
Okay.
Ich finde das übrigens gut, das hattest du vorhin im Nebensatz gesagt, dass wenn die Leute da ihr Fentanyl bekommen, dass wir da auch relativ zügig an so eine antiobstipative Therapie denken müssen. Das ist, glaube ich, ein wichtiger Aspekt unter Opiaten. Ja. Da ist nicht die Frage, ob sie es bekommen, sondern wann. Ja. Und darum finde ich das auch einen wichtigen Aspekt. Und das ist ja, glaube ich, das, was du auch kontrollierst. Ne?
Ja,
im
absolut.
Zuge deines Checks.
Das ist schon was angesprochen wird. Das ist zumindest als Bedarfsmedikament.
Vielleicht kommen wir noch ein bisschen weg von den einzelnen Medikamenten. Wir haben ja jetzt nun auch alle unsere Opiate und auch viele andere Medikamente in verschiedenen Darreichungsformen. Und ich kann mir vorstellen, dass da einiges passieren kann, dass da nicht optimale Kombinationen von Patient und Darreichungsform aufeinandertreffen. Siehst du das in der Praxis auch so?
Das Zäpfchen kann man noch lutschen oder nicht?
Ich wusste, dass du das Beispiel bringst.
Also es ist ja wirklich super spannend, weil in der Schmerzmedikation haben wir die komplette Bandbreite, von den Tropfen hin zu den Kapseln, Ritard-Tabletten, alles. Also das fängt ja an mit der einfachen Tablette und der Kapsel. Wie schlucke ich die am besten? Ne? Kopf nach vorne oder Kopf nach hinten? Damit kann man wirklich schon anfangen und dem Patienten was Gutes tun, wenn er weiß, dass das nicht so nervig ist, dass er es dann auch wirklich einnimmt. Ritard-Tabletten sind sowas, da gibt es ja auch ganz special Matrix-Tabletten, die bleiben dann unverdaut auch sichtbar. Das sieht so aus, als hätte die sich jetzt nicht aufgelöst, aber die Hülle ist halt einfach eine Matrix, die da so bestehen bleibt.
Das habe ich noch nie gehört.
Das steht ganz klein im Beipackzettel, in der Gebrauchsinformation.
Matrix. Also, okay.
Ja. Und der Grund ist, dass man nachweisen kann, dass Oder was ist da der Grund?
Nee, also die Idee ist, also da haben sich wirklich in der Galenik Technologen ganz viele Gedanken gemacht. Die Membran ist semipermeabel, ja. Da dringt also Wasserflüssigkeit ja. durch und drin ist so ein Wirkstoffdepot und eine Quellschicht. Die Quellschicht drückt dann das Wirkstoffdepot aus so einer ganz kleinen Öffnung, also die siehst du gar nicht,
ja.
raus und dadurch habe ich dann diesen ganz nach und nach erst freigebenden Effekt von einer Ritter-Tablette.
Das dritte Schlüsselwort.
Johanniskraut. Darreichungsform hatten wir ja Pflaster schon besprochen, was es da für Probleme gibt. Subkutan Fettgewebe brauchen wir, ja klar.
Mhm.
Gibt es da noch Risiken, um das nochmal abzuschließen? Was fällt dir noch dazu ein? Also der Patient braucht Fett. Wie sieht denn das jetzt hier im Hochsommer aus? Gibt es da auch Sachen, auf die wir achten müssen?
Ja, also tatsächlich der Sommer ist so mit seinen 30 Grad und allem noch nicht das Problem, aber die Wärmedecke oder auch die Wärmflasche, da ist ja auf dauerhaft doch auf diesen gerade punktuell hohe Temperaturen, die dann dazu führen, dass der Wirkstoff schneller freigegeben wird. Und da haben wir auch wirklich Fälle, die gemeldet werden, dass das dann zu Nebenwirkungen führt.
Okay, genau. Hast du noch einen Appell an alle Patienten, die ein Pflaster benutzen, wie man das Zeug zu entsorgen hat?
Ah, Entsorgung. Ja, auf jeden Fall. Also erstmal kann ich den Appell geben, lassen Sie sich beraten von den Kolleginnen in der öffentlichen Apotheke. Also die machen ihren Job alle super gern und erklären das auch gern 100-mal.
Ja.
Und die Entsorgung natürlich auch, das ist total wichtig. Da geht es ja darum, dass das Pflaster dann nicht leer ist, sondern da ist noch was im Pflaster drin.
Das Kind, was dran lutscht. Ne?
Genau, und das wollen wir natürlich nicht. Ich habe immer empfohlen, auf ein Blatt Papier kleben und dann zerschneiden und dann wirklich in den Müll, der dann schnell wegkommt.
Oder wenn es schnell gehen muss, weil man es nicht anders kann, in sich zusammenfalten, also das halbieren und zusammenkleben.
Genau, das kriegt man schwer wieder auseinander.
Das ist das Zeug klebt ganz gut, ne? Ja. Das ist dann der Vorteil, den man da hat.
Ja.
Und natürlich nicht zugänglich wegschmeißen. Ne?
Mhm.
Ja, das ist der Grund, weswegen das empfohlen wird, ne? Weil es da Kinder gab, die das gefunden haben und auch immer die geritten hat, das daran zu lecken. Aber ich glaube, das schmeckt noch nicht mal nach irgendwas.
Erst der Frosch, dann das Pflaster.
Ja. Wo ist die Prinzessin? Ich will den Frosch küssen.
Ja. Jetzt haben wir ja oftmals Patienten, die gar nicht so richtig schlucken können, also sei es Postschlaganfall oder Dermatolie oder whatever. Jetzt gibt es ja viele Patienten, die dann auch sowas, die jetzt eine Ernährungssonde haben, eine PJ haben oder so weiter. Kann ich da eigentlich überhaupt eine richtig adäquate Tablettentherapie machen, überhaupt bei solchen Patienten?
Also es ist gut, dass du die Frage stellst, ne? Das ist das Wichtigste und auch für uns dann tatsächlich das Wichtigste zu wissen, da ist jetzt ein Patient mit einer Sonde und dann noch eben welche Sonde, Magensonde oder eben eine andere Art von Sonde und welche Medikamente sind angeordnet. Und da haben wir schnell mal die Idee, okay, wie kriege ich das jetzt durch die Sonde? Ich mörser das jetzt alles. Und das wäre für gerade Retardpräparate natürlich der Fehler. Da habe ich so ein Dose-Dumping. Ich gebe also die Dosierung, die durch den Retardeffekt ja dann wirklich für mehrere Stunden gedacht ist, auf einmal. Und das ist was, das stellen wir dann um auf normal freisetzende Tabletten. Da muss ich natürlich drauf achten, die Tagesdosis der sonst gegeben wurde, die verteile ich dann auf mehrere Einzelgaben.
Dann in Abhängigkeit der Halbwertszeit des schnell wirksamen Medikaments, was man mörsern kann.
Genau.
Nicht schlecht. Ja, gut, aber da muss man sich einmal Gedanken drüber machen, klar. Aber schön ist zu wissen, dass es ein Alternativprodukt gibt.
Richtig.
Das ist schon mal ganz gut.
Ich glaube, in der Klinik gibt es ganz oft Listen dafür. Die haben vier und danach orientieren wir uns dann natürlich. Das sind ja immer wiederkehrende Fragen. Die schreibt man sich irgendwann mal auf, was sinnvoll ist.
Ja.
Und sag mal, du als Pharmakologin, jetzt gibt's ja nicht nur Tabletten, die man sich reinnehmen kann, sondern auch Salbenform, also Diclofenac-Salbe und Kütter-Salbe und was da alles beworben wird, dann auch im Funk und Fernsehen. Gibt es da kritische Kombinationen, die du so öfters mal siehst?
Ja, das eigentlich Spannende ist ja, dass die gar nicht als Medikament wahrgenommen werden, dass der Patient oft gar nicht berichtet, dass er genau die Präparate auch noch regelmäßig nimmt. Und dann sind wir wieder beim Diclofenac möglicherweise ja auch in der Dauermedikation und entsprechenden Nebenwirkungen, die dann möglich sind.
Spannend. Apropos spannend. Ich habe mal so ein Fallbeispiel, um das mal ein bisschen aufzulockern. Jetzt stellt euch mal vor, da kommt so eine Patientin an, 74 Jahre, rüstig, vollmobil, keine Mobilisationseinschränkungen, ist klar. Und kriegt auch einiges an Medikamente. Das lasse ich jetzt mal frei fürs Fallbeispiel. Und in der weiterführenden Anamnese bei der Vorstellung stellt sich halt vor, sie ist ja leidenschaftlich, ist schön warm und so. Sie ist der absolute Grapefruit-Fan. Ne, und hat ja jetzt schön Grapefruit-Saft getrunken. Das hört man ja immer so zwischen den Zeilen. Siehst du da irgendwelche Probleme?
Tatsächlich ist das so, dass auch Nahrungsmittel wie Grapefruitsaft Interaktionen machen können. Und zwar ist da ein Enzym, das CYP3A4 quasi relevant. Und das würde bei Opioiden zu einer höheren Bioverfügbarkeit führen. Also die wirken dann auf einmal stärker und ja, die Risiken und Nebenwirkungen, die kennt ihr. Und da reicht dann auch ein Glas, was ich am Morgen vielleicht getrunken hat am Nachmittag. Und dann sind entsprechend die Enzyme da natürlich auch induziert. Und selbst wenn ich das dann nicht mehr mache, und das gilt auch für andere Wechselwirkungen, die Einfluss auf Enzyme nehmen, wenn ich die zwar abgesetzt habe, der Enzymeffekt ist in der Regel, bis der aufgehoben ist und sich die erneuert haben, bis zu 3 Tage dann auch da.
Oh, ach, das ganze Enzym, was da irreversibel geblockt ist durch den Grapefruit, dauert ja dann nochmal 2-3 Tage, bis das wieder neu gebildet ist. Mhm. Ja, vielleicht, gut. Vielleicht doch keine große Fahne für Grapefruit.
Nein. Jetzt sind wir ja eh gerade so ein bisschen bei den älteren Patientinnen und Patienten angekommen. Da können wir ja auch nochmal mit Schmerzmedikation im Alter nochmal auf unsere eigenen von Folge 19 verweisen.
Ah, wo wir meinst Gary du die etwa über Gary Payne?
Genau.
Oh, sehr schön, ja.
Das ist mal Werbung in eigener Sache.
Genau.
Wir haben jetzt ja viele, viele ältere Patienten. Wo muss man da besonders drauf achten? Wo siehst du da immer besondere Probleme, wenn du jetzt so besondere Patienten anguckst?
Also nicht selten sind das auch die kachektischen Patientinnen. Das können aber auch junge Patientinnen sein, aufgrund chronisch entzündlicher Darmerkrankungen, die wenig resorbieren können. Aber bei den älteren Patienten, die bringen natürlich oft auch noch andere Risikofaktoren mit, wie die Polypharmazie, dass also noch wesentlich mehr Medikamente eingenommen werden und ich da sicherlich auch einen Interaktionscheck dann mache, der da sinnvoll ist. Nierenfunktion ist ja auch so das. Ich weiß, ihr sprecht da immer vom Kreatinin. Wir gucken dann immer direkt auf die GFR, die glomeruläre Filtrationsrate. Wie gut ist die Nierenfunktion? Wenn das zusammenkommt, also kachektisch und
Niereninsuffizient, dann
nehme ich eher das Cystatin C.
Ah, okay.
Genau, weil das Kreatinin ja der Muskelmarker ist und wenn die Muskelmasse gar nicht da ist, dann wird das schnell nochmal überschätzt. Und da gucken wir dann natürlich auch drauf, dass wir irgendwie wissen, wo wir stehen, wie wir alle Medikamente richtig dosieren.
Mhm.
Ja, im Alter bringt man auch ein höheres Risiko für Serotoninsyndrom, Delir, Sturzrisiko, QT-Zeitverlängerung teilweise mit. Das ist dann leider so. Also auf die haben wir, glaube ich, eh ein besonderes Augenmerk.
Okay. Gerade weil so viel Polypharmazie betrieben wird.
Und so viele Begleiterkrankungen.
Mhm. Ja. Hast du eigentlich einen eigenen Tipp für unsere Hörer, Interaktionen besser sichtbar zu machen? Gibt es da irgendwie im Internet ein Tool oder hast du irgendwas, was du gerne
nutzt? Da können wir ein paar noch mit reinnehmen. Wir haben ja netterweise, sind wir digital und haben da schon Programme hinterlegt.
Okay.
Die sind nicht frei verfügbar, also die kauft man sich zusammen mit dem Programm. Die haben aber leider auch die Neigung, dass die eher ein Overalerting machen.
Okay, ja.
Also und natürlich ist die Empfehlung, nicht nur ein Tool zu nutzen, sondern 2. Damit ich da auch teilweise nochmal irgendwie vergleichen kann. Es hat sich sogar gezeigt, dass innerhalb verschiedener Länder die Alerts sogar unterschiedlich sind. Also deswegen ist so, ob das orange oder schon rot ist auf dem Ampelsystem, ist dann durchaus unterschiedlich. Leider nicht immer ganz eindeutig. Es ist kompliziert.
Im Zweifelsfall fragen Sie die Apothekerin oder den Apotheker Ihres Vertrauens. Die wissen dann Bescheid und können es auch nachgucken.
Wobei ich das ja spannend finde, dass man jetzt schon so ein Programm kauft, was das alles kontrolliert und dann wird noch empfohlen, kauf dir noch ein zweites.
Oder hol dir noch einen Apotheker nach.
Ja, komm, die stehen da so rum. Ja. Nimm da mal einen mit.
Ja.
Siehst du, aber Jan-Per, ich sag dir ja auch immer, es ist immer gut, so einen Narkosearzt in der Tasche zu haben. Vielleicht ist es auch gar nicht so schlecht, so einen Apotheker in einer anderen Tasche
absolut
zu haben.
Ja, genau. Also.
Habt ihr.
Ja.
Also genau wie manche Sachen bei Nahrungsmitteln ja nicht richtig als Problem wahrgenommen werden, gibt es das ja auch manchmal so bei so, ich sage immer so bei Halbmedikamenten. Also wenn ich jetzt einen zweiten Fall aufmachen kann, dann ist ja, das ist ja der Klassiker. Ein älterer Herr ist sozusagen schon ein bisschen länger in der Klinik wegen einer Pneumonie und irgendwie hat zwei Wochen jetzt schon sozusagen ist er in der Klinik geblieben und naja und dann sozusagen erholt er sich relativ gut, aber plötzlich wirkt das mit der Schmerztherapie nicht so gut. Und seine Frau, die besucht ihn auch täglich, die erzählt jetzt, Mensch, ich habe da doch irgendwie aus meinem eigenen Bestand hier noch so ein pflanzliches Präparat, das kann doch irgendwie gar nicht so schlimm. Ich habe das meinem Mann übrigens mal mitgebracht seit einer Woche.
Aus der Drogerie.
Mhm. Ja, so, dann guckt man sich das an und dann stellt man fest, ah, Johanniskraut. Sozusagen, das ist, ich finde, das ist ja, also es klingt ja ganz harmlos.
Ist auch rein pflanzlich
und wirkt ja auch nicht schlecht bei depressiven Verstimmungen. Und jetzt unterstellen wir mal dem Patienten, dass er das hat und seine Ehefrau ist fürsorglich. Aber das ist auch eine klassische Interaktion, ne?
Schon tatsächlich und vor allem auch da, so wie du es beschrieben hast, wirklich das Problem, dass auch das nicht als Arzneimittel so richtig wahrgenommen wird, was pflanzlich ist nur, was auch völlig ungefährlich ist und unkritisch. Aber der Fall, so wie du den beschrieben hast, also da hätten wir dann tatsächlich einen beschleunigten Abbau. Das ist nicht nur ein Enzym, das CYP3A4, da es kommt auch noch CYP2C9 und die PGP-Proteine dazu. Also das ist dann schon durchaus auch relevant. Und dann wundert man sich noch, wird die Dosis steigern und hat
genau.
Also, völlig falsches Bild.
Ja. Also ich finde
deswegen immer nach wirklich allem fragen Sie. Nehmen Sie sonst auch noch etwas, das gibt es ja das Brown-Bag-Verfahren, dass man alles in der braunen Tasche mitbringen soll.
Brown-Bag-Verfahren,
genau,
oh, großartig, ja.
Nicht nur die vom Arzt verordneten Medikamente oder von den mehreren Ärztinnen, dem, wo man so hingeht, sondern dann auch noch das, was man sich sonst noch Gutes tut.
Ja. Wollen wir nicht auf Alkohol jetzt abfielen? Das wäre auch nochmal ein eigenes Thema. Das wäre, glaube ich, das wäre vielleicht genauso ein eigenes Thema. Das kann man auch mal teasern. Das ist ja das, diese ganze Interaktion über die Leberenzyme, die ganze Zytochrom P450 ist sehr, sehr weites Feld. Führt uns vielleicht in dieser Folge auch ein bisschen zu weit. Deswegen bin ich dankbar, dass du es kurz hältst. Du weißt es alles. Wir haben es 12-mal gelernt und 13-mal halt vergessen.
Aber viel wichtiger ist, wir haben in unserem Ausblick für 2026 zumindest einmal schon mal drüber gesprochen, dass es ein Thema ist, was uns wichtig ist.
Auf jeden Fall, genau. Aber wir lassen es mal heute bewusst ein bisschen an der Seite.
Ja, das genau. Sonst machen wir da wirklich ein Fass auf, Mann. Ja, genau. Was sind für dich so wichtige Aspekte? Ich meine, du beschäftigst dich da hauptsächlich in der Initialphase am Computer, sichtest alle Patienten, aber hast in der Nebensatz ja schon gesagt, es ist dir wichtig, das in die so schnell hinzukriegen, dass du noch zur Mittagsphase das Team noch irgendwie erreichst. Warum ist dir das so wichtig? Du könntest da ja auch ein Post-it hinkleben.
Ja, oder ich lese mir einfach die Akte komplett durch und die Diagnosen und aber das wirklich Spannende ist eben doch live mitzukriegen, was ist jetzt das Relevante, was bei der Übergabe mitgegeben wird, worauf geachtet wird, was Probleme gemacht hat in den letzten Tagen, gerade wenn man nur einmal in der Woche kommt und was sich jetzt so die Ziele dann auch sind. Und so eine Sonde kommt dann ganz schnell im Nebensatz, ohne dass ich die vorher vielleicht bemerkt hätte oder aber auch eine Nichtwirksamkeit und der Sache geht man dann auf den Grund.
Wie ist das mit der Kommunikation im Team? Man sagt ja immer, Kommunikationsprobleme entstehen überall und das Problem ist, dass man nicht miteinander redet. Wie erlebst du das? Du bist ja sozusagen Gast in der Klinik. Bist du da gut aufgenommen? Wir sagen, Mensch, schön, dass du da bist oder ist das
genau
immer,
das.
Ach nee, jetzt hat die schon wieder irgendwas und meckert da mit uns rum?
Nein, überhaupt nicht. Also ich hoffe zumindest, dass es immer ein ehrliches, positives Feedback ist und ein freundliches Hallo.
Ja.
Gerade also das, was wir gerade mit den jungen Assistenzärztinnen, die da kommen, die sind total happy, dass da nochmal jemand drüber guckt und gar nicht sauer.
Ja.
Ja. Die rufen sogar zurück, wenn man mal dann telefonieren muss.
Du gibst dann auch richtig klassisch sozusagen jedem Jahr dann den Kollegen auch Vorschläge sozusagen, also
Kann man diskutieren. Das ist natürlich, orientiert sich das auch immer an dem, was hat man denn zur Verfügung im Haus oder muss man vielleicht auch nochmal extra was bestellen. Und das kann auch mal sein, dass ich auch doch noch irgendeinen Aspekt nicht berücksichtigt habe und dass eine Entscheidung bewusst getroffen wurde.
Mhm. Bist du eigentlich Teil des Entlassungsmanagement?
Leider nein.
Nein. Mhm. Wieso sagst du leider?
Ja, weil das ist natürlich eine gravierende Schnittstelle. Wir haben ja dann doch leider so eine Sektorentrennung zwischen stationär und ambulant und dann weiß man gar nicht mehr, wie geht's denn jetzt weiter, und dem Patienten würde man da sicherlich noch viel, viel, viel mitgeben. Es gibt Konzepte und auch Projekte, das bei gewissen Patientinnengruppen zu machen. Klassiker ist da auch der neu eingestellte Patient mit seiner KHK, aber die Schmerztherapie doch genauso. Mhm. Dem zu sagen, das ist jetzt dauerhaft wichtig, und natürlich auch anschließend im ambulanten Bereich dann nochmal eine Betreuung zu finden, eine adäquate. Mhm. Und genau solche Tipps wie die mit dem Pflaster und der Wärme. Das wäre total schön, da auch nochmal mit den Patientinnen sprechen zu können.
Aber ich sehe da auch Probleme. Ich weiß auch nicht, wie man das jetzt aktuell in den Strukturen irgendwie etablieren kann. Aber ich sage ja immer, es ist wichtig, dass man es erstmal erkennt, dass es da ein Problem gibt. Und dann können wir uns über die nächsten Schritte Gedanken machen. Aber ja, klar.
Die Zeit fehlt uns.
Ja, das stimmt.
Ja, und es wäre ein total sinnvoller Schritt für die integrative Versorgung. Mhm. Absolut, sehe ich genauso.
Ich habe irgendwie Déjà-vu. Ich habe irgendwie die Versorgungsstruktur jetzt auch bei den geriatrischen Patienten nach stationären Aufenthalt. Da hatten wir, glaube ich, so eine ähnliche Struktur, dass da eine weiterführende Struktur wäre da echt hilfreich, ne?
Absolut.
Oder auch uns mehr Freiheiten zu geben in der Klinik, ne? Dass man den gut versorgt für die ersten Wochen dann auch nach Hause schicken kann und das nicht das erste ist, dass der zum Hausarzt muss, um seine Medikamente wieder
weiterzubekommen. Ja.
Da ist ja schon das Entlassrezept wirklich ein erster ganz wichtiger Schritt.
Ja, gerne dann aber auch das Problem, dass die freitags nachmittags entlassen werden und da, da kannst du keinen Hausarzt mehr, der hat um 13 Uhr Feierabend, und dann willst du ein Rezept haben, auch wenn es digital auf der Karte ist, ist die Frage, wer stellt's aus, wie kommen sie an die Medikamente ran, genau, man darf sie nicht so viel mitgeben, das ist dann halt, besonders wenn es dann auch um die Opiate geht, ist ein Problem. So, was mich interessieren würde, ist, wir sind ja auch zeitlich so ein bisschen fortgeschritten, wäre für mich eigentlich, was wären so die drei wichtigsten Aspekte, die du unseren Hörern und Hörern mitgeben würdest, wo du sagst, so, darauf solltet ihr achten. Das sind so die Essenz, die ich aus meiner täglichen Routine so mitnehme.
Okay. Achtet dann doch, auch wenn es jetzt so total nochmal an die Uni erinnert, achtet auf das WHO-Stufenschema. Das ist, glaube ich, wirklich ein ganz guter Anhaltspunkt, einmal nochmal durchzugucken, habe ich da an alles gedacht, und dann auch gerade den Pflegekräften und dem Patienten natürlich auch alles zur Verfügung zu stellen, was der braucht. Sonst, klar, achtet auf Nebenwirkungen. Ich weiß nicht, wie häufig man am Ende so ein Serotoninsyndrom wirklich sieht, was eine mögliche Interaktion sein kann, vor die mich jetzt das System dann warnt. Das ist ja oft dann so der Weg, dass man sagt, okay, die Symptome dann nochmal zu kennen und darauf zu achten. Dann kann ich eben ja auch genau die Kombination noch geben. Und ich glaube, die interdisziplinäre Zusammenarbeit ist doch was total viel Spaß macht, und traut euch und jeder von den Zuhörenden da auch wirklich mal das Telefon in die Hand zu nehmen.
Wahnsinn, hab keine Angst davor.
Nein. Überhaupt nicht.
Also ich mag da gar nicht weiter was hinzufügen. Ich finde, das sind drei wunderbare Abschlusssätze. Bereichernd, wie du immer jede Woche bei uns in der Klinik bist und wo ich dir wirklich herzlich danke, genauso bereichernd ist es auch, dass du heute bei uns im Podcast
sehr
warst.
Gerne.
Herzlichen Dank. Es sind immer wieder neue Aspekte, gerade weil du auch als Pharmakologin, Pharmazeutin und Apothekerin nochmal einen etwas anderen Blick auf die Dinge hast, bin ich da sehr, sehr dankbar für. Vielen, vielen Dank, dass du da gewesen bist.
Vielen, vielen Dank.
Gerne.
Das war super.
Danke für die Einladung.
Bis
bald, am Dienstag.
Ja, genau. Und auch an unsere werte Hörerschaft draußen, wie immer mache ich meinen Aufruf, wenn es Fragen, Anregungen oder Themenvorschläge gibt, dann schreibt uns. kommt mit uns in Kontakt. Wir freuen uns, mit euch in Kontakt zu treten. Und das geht über die bekannten Medien. Und dafür ist Marco immer zuständig. Ja.
Schreibt uns gerne eine E-Mail unter podcast@derschmerzcode.de, also podcast@derschmerzcode.de. Und wir freuen uns natürlich wieder, wenn es nächsten Monat heißt, am ersten Donnerstag ab 6 Uhr, der Schmerzcode. Und bis dahin, bleibt gesund.
Bleibt neugierig.
Wir bedanken uns und freuen uns wieder auf dich, wenn das heißt, der Schmerzcode. Die im Podcast dargestellten Inhalte dienen ausschließlich der neutralen Information und allgemeinen Weiterbildung. Sie stellen keine Empfehlung oder Bewerbung der beschriebenen oder erwähnten diagnostischen Methoden, Behandlungen oder Arzneimittel dar. Die Inhalte erheben weder einen Anspruch auf Vollständigkeit, noch kann die Aktualität, Richtigkeit und Ausgewogenheit der dargebotenen Information garantiert werden. Der Podcast ersetzt keinesfalls die fachliche Beratung durch einen Arzt oder Apotheker und er darf nicht als Grundlage zur eigenständigen Diagnose und Beginn, Änderung oder Beendigung einer Behandlung von Krankheiten verwendet werden.